Das NDR2 Update um 5 mit André Schünke.
Es geht um Raub und versuchten Mord im Prozess gegen Daniela Klette. Jetzt hat die frühere RAF-Terroristin selbst ausgesagt. Und er speichert Strom für rund 50.000 Haushalte. In Hamburg soll ein riesiger Batteriespeicher entstehen. Maskiert und schwer bewaffnet sollen sie Geldtransporter und Supermärkte überfallen haben. Fast 3 Millionen Euro haben die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette und ihre zwei Komplizen dabei erbeutet. Mit dem Geld haben sie ihr Leben im Untergrund finanziert. In Verden in Niedersachsen, da läuft der Prozess gegen Daniela Klette und heute hat sie sich zum ersten Mal ausführlich selbst geäußert. Dabei hat sie das Leid der Opfer zwar anerkannt, sie hat aber nicht damit gerechnet, dass Betroffene infolge der Raubüberfälle schwere psychische Probleme bekommen könnten. Helmut Eickhoff, für NDR2 in Verden, als Geständnis in dem Sinne war die Äußerung vermutlich nicht zu verstehen, oder?
Nein, also tatsächlich nicht. Klette hat die Taten, wenn man das so sagen möchte, allerhöchstens indirekt gestanden. Und zwar, indem sie eben gesagt hat, dass es ihr sehr leid tue, wenn die Opfer traumatisiert seien. Ja, und sie meint, sie habe das alles auch erst so richtig mit dem Lesen der Akten verstanden. Vorher habe sie gar nicht geahnt, was diese Überfälle mit den Beteiligten alles so machen können und was da ja angerichtet wird. Aber dann ist Daniela Klette auch gleich wieder in Kapitalismuskritik verfallen. Traumatisierend sei auch gewesen, wie der Staat Menschen aus ihrem Umfeld befragt und beobachtet hätte, um sie zu finden. Also der Blick weg von den Opfern, der Bezug wieder auf sich selbst, fast schon, ich möchte es mal Selbstmitleid nennen und kein wirkliches Geständnis.
Klingt aber so, als würde sich Daniela Klette bis heute völlig im Recht sehen.
Ja, den Eindruck könnte man haben. Sie hat über eine Stunde geredet und wie gesagt, kaum etwas zu den Opfern, kaum etwas zu den Taten, aber jede Menge Kapitalismuskritik, Kritik am System, hat dabei auch immer wieder über ihren eigenen Lebensweg geredet, erzählt, wie ja, sie auch politisiert wurde, sich radikalisiert hat, hat so Sachen gesagt wie, der Kapitalismus müsse überwunden werden oder wirklich frei sein können wir erst, wenn alle frei sind. Also wirklich keine Reue gezeigt, aber das Verfahren als politische Bühne genutzt.
Und welche Strafe droht hier jetzt am Ende dieses Verfahrens?
Ja, das müssen wir mal abwarten. Die Staatsanwaltschaft, die hatte ja schon plädiert, hat 15 Jahre Haft gefordert, unter anderem wegen versuchten Mordes. Da ging es ja um einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Stur bei Bremen, bei dem auch geschossen wurde. Das Gericht, das hat aber schon während des Prozesses durchblicken lassen, dass es genau diese Tat nicht als versuchten Mord werten wird. Könnte man so deuten, als wenn die Richter also nicht auf diese 15 Jahre gehen, die die Staatsanwaltschaft fordert. Aber wie sagt man so schön vor Gericht? Und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Also mal schauen, wie die Richter entscheiden. In 2 Wochen werden wir es wahrscheinlich wissen. Dann soll es ein Urteil geben.
Dankeschön, Helmut Eickhoff. Wenn ihr in letzter Zeit mal die A1 zwischen Hamburg und Fehmarn gefahren seid, dann habt ihr da bestimmt auch die Baustellen gesehen, wo riesige Strommasten hingestellt werden, um letztendlich Ökostrom von den Küsten quer durch Deutschland transportieren zu können. Das Ganze Teil der Energiewende in Deutschland. Problem ist ja nur beim Ökostrom, das Aufkommen, das schwankt ziemlich, je nachdem, wie viel Sonne gerade scheint oder wie stark der Wind weht. Deshalb braucht es nicht nur mehr Stromleitungen, sondern auch mehr Zwischenspeicher für den Strom. Und genauso einen Batteriespeicher bekommt Hamburg jetzt. Ein schwedisches Privatunternehmen baut ihn in Bergedorf direkt hinterm Deich. Reinhard Postelt, NDR 2 Hamburg. Wie muss man sich denn diese Riesenbatterie vorstellen?
Ja, das wird nicht eine Riesenbatterie von der Größe eines Mehrfamilienhauses. Das werden 80 Batterieblöcke, jeweils so groß wie ein Standardcontainer. Denn wenn Batterien mal brennen, dann sind sie ja schwer zu löschen. Und wenn man das auseinanderzieht in 80 Container, dann könnte man es besser löschen. In 2 Jahren soll das Ganze fertig sein. Es steht auf einem betonierten Untergrund dann, eine Brachfläche, 2 Hektar groß und hinterm Deich an der Bille in Bergedorf.
Und wie viele Haushalte könnte so eine Anlage theoretisch mit Strom versorgen?
Ja, geschätzt 50.000 Haushalte könnte diese Anlage immerhin einen Tag lang mit Strom versorgen. 400 Megawattstunden Speicher, das wird übrigens 80 Mal so groß wie Hamburgs bisher größter Speicher. Und das hat die Kapazität von 80.000 einzelnen Batteriespeichern von Photovoltaikanlagen. Also 80.000 Haushalte, die so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, die haben ungefähr die Speicherkapazität zusammen.
Jetzt ist dieses ganze Ding ja ein privates Projekt. Wenn es doch aber scheinbar so lukrativ ist und zugleich auch infrastrukturell wirklich entscheidend, warum macht die Stadt Hamburg das eigentlich nicht selbst?
Ja, sie hat das Geld nicht mehr, auch noch für diese Investition, denn Hamburg dekarbonisiert gerade die Fernwärme, so für mehr als 500 Millionen Euro Steuergeld. Und deswegen überlässt man das Privatinvestoren. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir haben ja in Deutschland ganz viel Wind- und Sonnenstrom, so über 50%. Aber das steht nicht immer gleichmäßig zur Verfügung. Wir wissen es, der Wind weht nicht immer. Und für die Engpässe brauchen wir eben diese Batteriespeicher. Die tanken dann Strom, immer dann, wenn zu viel Ökostrom auf dem Markt ist. Also bei Sturm oder mittags bei der Sonne bei Photovoltaikanlagen, dann kostet der Strom zum Teil gar nichts, 0 Cent. So, raus aus der Batterie fließt er dann ins Netz, wenn gerade wenig Strom da ist, etwa abends oder nachts oder bei Flaute. Und dann ist der Strom teuer, 15 Cent pro Kilowattstunde an der Strombörse Leipzig. So lohnt sich diese Investition für die schwedische Firma Flower, die jetzt in Norddeutschland diese Batteriespeicher baut.
Da gibt's eigentlich noch vergleichbare Anlagen im Norden?
In Norddeutschland ist das schon ziemlich verbreitet. Gerade Schleswig-Holstein steht da ganz vorne. Bei Bollingstedt ist die größte Deutschlands, und zwar östlich der A7 in der Nähe von Schleswig und Tarp. Die ging letzten Sommer ans Netz, hat 240 Megawattstunden und gleich eine 1000 Megawattstunden Batterie. Die soll nächstes Jahr schon in Mecklenburg-Vorpommern ans Netz gehen, in Hohensprenz im Landkreis Rostock.
Dankeschön, Reinhard Postelt, NDR 2 Hamburg. Long-Covid, das ist vermutlich den meisten Menschen seit der Pandemie ein Begriff. In der schwersten Form ist das eine Krankheit, die das Leben maximal beeinträchtigt, mit Schmerzen oder extremen Erschöpfungszuständen. Manche Menschen können kaum noch ihre Wohnung verlassen, manche nicht mal ihr eigenes Bett. Aber dieses chronische Fatigue-Syndrom, das kann auch nach anderen Erregern als nur Corona auftreten. Etwa 650.000 Menschen in Deutschland sind an ME/CFS erkrankt. Also wirklich eine große Zahl. Und trotzdem ist die Krankheit gesellschaftlich immer noch nicht anerkannt. Viele Ärzte sind ratlos und Krankenkassen übernehmen nach wie vor die vielen Rechnungen für die Therapieversuche nicht. Um auf all diese Probleme aufmerksam zu machen, ist heute internationaler ME/CFS-Tag. Corinna Hennig aus der ARD-Gesundredaktion. Was genau ist das jetzt für eine Erkrankung?
Es ist eine schwere chronische Multisystemerkrankung. Also da funktioniert oft das Nervensystem nicht mehr richtig, das Immunsystem und oder aber auch der Stoffwechsel. Betroffene haben oft massive Kreislaufprobleme, Atemnot, Schwindel, wenn sie aufrecht stehen, Schmerzen in den Gelenken oder permanente Kopfschmerzen, extreme Konzentrationsstörungen und Reizempfindlichkeit. Das entscheidende Leitsymptom, also das, was bei fast allen vorkommt, ist, der Körper reagiert schon auf geringe Belastungen damit, dass sich die Symptome erheblich verschlechtern. Also schon, wenn man 20 Minuten Hausarbeit macht oder mal eine halbe Stunde versucht, ein Buch zu lesen. Viele können die meiste Zeit des Tages nur liegen, manche auch nur in einem abgedunkelten Raum.
Was weiß man denn in der Forschung inzwischen, wie ME/CFS zustande kommt?
Das ist schwierig zu sagen, weil es eigentlich um ein großes Krankheitsbild geht mit mehreren Dutzend Symptomen. Man weiß, dass ME/CFS in der Regel Folge einer Infektion ist. Viele kennen das nach Covid, aber auch nach anderen Erregern kann das passieren. Nach Influenza, also der echten Grippe zum Beispiel, gibt es das gar nicht so selten. Ein bekannter, häufiger Auslöser ist EBV, das Epstein-Barr-Virus. Das ist das, was pfeifersches Drüsenfieber verursacht. Und auch bakterielle Erkrankungen wie Borreliose können ME/CFS nach sich ziehen.
Das kann also viele, viele Menschen treffen. Wie gut ist denn die Versorgung mittlerweile? Das heißt, wie kann den Betroffenen geholfen werden?
Ja, oft geht's nur darum, Symptome zu lindern, je nach konkretem Krankheitsbild. Das sind dann aber auch eher Behandlungsversuche. Grundsätzlich gibt es kein Medikament, das zur Behandlung von ME/CFS zugelassen wäre, sondern nur die Möglichkeit, off-label zu behandeln, wie man sagt. Also mit Medikamenten, die eigentlich für eine andere Krankheit zugelassen sind. Und das muss man dann oft selbst bezahlen oder Kassen erstatten das nur nach Antrag. Immerhin gibt's aber mittlerweile zwei kleine Verbesserungen. Strukturell gibt es seit vergangenem Jahr endlich sogenannte Abrechnungsziffern. Also Ärzte können die Diagnostik bei ME/CFS-Patienten jetzt überhaupt erst bei der Krankenversicherung abrechnen. Und kürzlich ist entschieden worden, dass die Kassen bei Long-Covid-Patienten grundsätzlich die Kosten für 4 sogenannte Off-Label-Medikamente übernehmen sollen. Eins davon ist explizit auch für ME/CFS-Patienten empfohlen.
Zum internationalen ME/CFS-Tag waren das Infos von Corinna Hennig aus der ARD-Gesundredaktion.
Und das war André Schünke mit dem NDR 2 Update um 5.
NDR 2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.